Lieber Vater, wir möchten, dass das, was wir hören, tief in unser Herzen sinkt, weil wir von deinem Wort leben und weil wir die Nahrung deines Wortes brauchen. Sei du bei uns, öffne unsere Herzen, öffne du den Mund, dass wir deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ich möchte heute eigentlich nur über einen Vers hauptsächlich reden, einen kurzen Satz, der mir in der Bibel immer mal wieder sehr, sehr wichtig wird und nämlich extrem herausfordert. Aus dem ersten Timotheusbrief, aus dem zweiten Kapitel. Aber bevor ich den lese und da ein bisschen mehr drüber sage, mache ich erstmal die Überschrift sozusagen. Also die Überschrift von meiner Seite aus über das, was ich sagen will, ist heilige Unzufriedenheit. Heilige Unzufriedenheit. Wie geht euch das, wenn ihr, wie soll man sagen, wie leicht oder wie schwer könnt ihr mit Unzufriedenheit umgehen bei anderen Leuten? Ich muss sagen, also wenn ich mich selber beobachte, Unzufriedenheit ist für mich etwas von dem, was mich richtig wütend macht. Ich habe da richtig, richtig Schwierigkeiten mit, vor allem in Deutschland, wenn Leute unzufrieden sind. Ich habe da richtig emotional Schwierigkeiten mit und ich habe auch richtig Schwierigkeiten damit, wenn auch zum Beispiel in meinen Teams oder in meinen Mitarbeitern nicht so Leute habe, die immer unzufrieden sind. Das macht mich fertig. Ich weiß noch, es ist, keine Ahnung, ein paar Wochen her. Es gibt bestimmte Namen von Leuten, wenn deren Name in meiner WhatsApp auftaucht, also wenn ich so sehe, da kommt eine Nachricht von dem und dem, dann rolle ich schon innerlich mit den Augen. Und ich weiß noch, ein paar Wochen her oder sowas. Ich sehe den Namen und ich spüre physisch, wie so ein richtig tiefer Druck in meiner Magengegend, so einen richtigen Schlag gibt. Und ich habe es überhaupt nicht aufgemacht. Ich habe, glaube ich, 10 Tage die Nachricht gar nicht abgehört, weil ich genau wusste, was kommt. Immer unzufrieden mit allem. Es geht natürlich um Geld und um alle möglichen Sachen. Unzufriedenheit macht mich richtig, fällt mir richtig schwer. Und wie gesagt, vor allem in Deutschland, wenn Leute darüber sich beschweren, wie schwer das Leben hier ist, denke ich mir, komm Leute. Und da gibt es auch, es gibt eine gottgewollte Zufriedenheit. Okay, das ist alles das, was ich so sage, ist jetzt so die Einleitung, bevor ich zur heiligen Unzufriedenheit komme. Die gottgewollte Zufriedenheit hat Hermann, finde ich, gerade bei der Einleitung auf eine richtig tolle Art und Weise weitergegeben. Genau darum geht's. Wir haben Essen, wir haben auch sogar, du musst da sogar noch Sachen dazulegen, an die man überhaupt sonst nicht denkt, nämlich ein Autoschlüssel, ein Haus und Hausschlüssel und sowas, weil wir also Sachen haben, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen, noch viel, viel mehr, als wir brauchen. Im ersten Timotheusbrief, nicht in den Versen, die ich jetzt gleich lesen möchte, aber ein bisschen später heißt es, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz anbetrifft, mit wenigem zufrieden geben. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Das ist faszinierend. Das fasziniert mich immer wieder. Ich denke immer so, die Grundbedürfnisse für Menschen sind Nahrung, Kleidung, ein Dach über dem Kopf. Aber das Dritte wird hier noch nicht mehr erwähnt. Du hast eine Hausschlüssel hingelegt. Gut, vielleicht in unseren Breitengraden ist es dann doch vielleicht relativ wichtig, dass man ein Hausdach über dem Kopf hat, aber ich will nur sagen, das ist der biblische Maßstab für Zufriedenheit, Nahrung und Kleidung. Alles andere ist nochmal nett obendrein, so nimmt das ist, lass uns ruhig noch ein Hausdach über dem Kopf dazugeben. Was uns unzufrieden macht, das sagt auch viel darüber aus, was uns wichtig ist, oder? Das, was mich ärgert, das zeigt auch, was mir wichtig ist. Oder was mich unzufrieden macht, das zeigt, was mir wichtig ist und was meine Prioritäten sind. Aber ich glaube, wie gesagt, jetzt habe ich lange darüber geredet, wie schrecklich ich Unzufriedenheit finde. Ich glaube aber, dass es schon auch so etwas gibt wie eine heilige Unzufriedenheit. Und das ist, damit meine ich eine Unzufriedenheit mit dem, was Gott wichtig ist. Wenn wir unzufrieden sind mit Dingen, die Gott unzufrieden zurücklassen, das ist was anderes. Das nenne ich eine heilige Unzufriedenheit. Und jetzt lese ich mal den Vers um den es geht. In 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also das ist was, was Gott will. Wir wissen, um das gleich von vornherein zu sagen, ist das nicht alles passiert, was Gott will. Also wir machen aber nicht alles, was Gott will, zum Beispiel. Aber die Ansage ist ganz klar, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das will Gott. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, dass Gott sich wünscht, dass seine Geschöpfe, seine geliebten Menschen, die er geschaffen hat, zu ihm zurückfinden und im Frieden mit ihm leben, versöhnt mit ihm leben, alle und nicht nur ein paar. Was ist der bekannteste Bibelvers, der bekannteste Bibelvers überhaupt auf der ganzen Welt? Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16, lass uns aber zusammen sagen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, gerettet werden. So, das ist der bekannteste Vers. Sollte uns eigentlich wie so eine tägliche Erinnerung sein. Da steht halt, das ist interessant, also hat Gott die Welt geliebt. Das ist ein ziemlich umfassender Begriff, nicht wahr? Also da steht nicht, und also hat Gott die fromme Welt geliebt, dass alle Frommen, die an ihn glauben, gerettet werden. Da steht auch nicht, also hat Gott die westliche Welt geliebt, dass alle Weißen, die an ihn glauben, das alles steht da nicht. Da steht einfach Welt. Das ist ganz, ganz umfassend. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und ihn kennenlernen. Und ich kann das jetzt so nicht so direkt vorlesen, aber wenn man einfach das ernst nimmt, was Gott dort sagt, dann muss Gott zutiefst unzufrieden sein mit der Situation, dass eine riesengroße Mehrheit der Menschen eben nicht gerettet sind und zum ganz großen Teil noch nicht immer eine Chance haben zu hören und zu verstehen, auf eine für sie verständliche Art und Weise zu verstehen, wer er ist und was er ihnen anbietet. Ich lese nochmal, es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man einen Satz rausgreift, nur so aus einem Kapitel, nur einen einzigen Satz. Darum lese ich mal von 1. Timotheus 2, die Verse drumherum. Und es gibt ein Wort, das ich dann einfach so ein bisschen betone, immer mit der Stimme. Zählt mal mit. Das Erste und Wichtigste ist, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott. Es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Menschen haben keine zweite Chance, das ist der einzigste. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Und ebenso wahr und unbestreitbar ist, dass er diese Botschaft mir anvertraut hat und mich als Verkünder und Apostel eingesetzt hat, als Lehrer, der alle Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll. Sechsmal habe ich gezählt, zumindest in dem siebenmal. Also siebenmal steht es da. Einmal ist es in einem anderen Zusammenhang ein bisschen. Aber sechsmal ist es auf jeden Fall in dem Zusammenhang, den ich betone. Ne? So. Ich finde das übrigens nebenbei gesagt, das finde ich zum Beispiel eine wichtige Sache, wenn man beim Bibellesen so ein kleines bisschen aufpasst. Wenn etwas beim Lesen so oft wiederholt wird, dann hat wahrscheinlich Gott sich dabei was gedacht. Das ist eine Übung, die einem hilft zu verstehen, worum es geht. Ne? Weil wir gerne einfach nur immer unsere Lieblingsgedanken in der Bibel wiederfinden, anstatt von ihr zu lernen. Genau. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das heißt, er will nicht nur, dass 2% gerettet werden oder 3 oder so, sondern alle. Das ist eine Mengenangabe. Um es gleich zu sagen, also habe ich jetzt einmal schon betont, ich rede überhaupt nicht der Allversöhnung die Rede, gar nicht. Ich will nur sagen, was Gott will. Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Wie viele sind wir? 40 vielleicht oder so? Kann das sein? Um den Dreh rum so plus minus etwa. Wie viele wohnen in Bonn und Umgebung? 250.000? 300 und okay, sorry, ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele heute Morgen, so wie wir, Gemeinschaft genießen können und mit dem Herrn Gemeinschaft haben, miteinander Gemeinschaft haben. Und keine Ahnung, mögen das 3.000 sein oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, das wäre dann ein Prozent, finde ich. Also ich habe mal einen Mathe-Leistungskurs gehabt, das würde ich noch hinkriegen. Das ist ein Prozent oder so, mag sein, dass es 2 sind. Ganz ehrlich, da kann man doch nicht mit zufrieden sein, oder? Und wir gewöhnen uns an Sachen und manchmal ist es nicht gut, sich an Sachen zu gewöhnen, oder? Das ist, ja, ich habe immer mal wieder mit Leuten auch zu tun, die auch in Deutschland, die Nachfolger Jesu Christi sind und an ihn glauben und relativ spät in ihrem Leben zum Glauben gekommen sind. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, das war einer, der war, glaube ich, Ende 40, wenn ich mich richtig erinnere, war vor kurzem zum Glauben gekommen, der sagt, ich bin Ende 40, ich bin gerade zum Glauben gekommen, ich habe mein ganzes Lebtag lang bis zu dem Zeitpunkt niemanden gehabt, der mir jemals in Deutschland jemals erklärt hätte, wer Jesus Christus ist und was das Evangelium ist. Ich habe es nie gehört. Das bei uns. Und trotzdem ist unser Land natürlich auch immer noch ein Land, das, wie soll man sagen, denen es am besten geht, wenn es darum geht, wie leicht man, wenn man will, wirklich auch das Evangelium hören und verstehen kann. Da gibt es viele andere Länder, da ist das wesentlich schwieriger. Ich habe das vorgestern Abend hier im Gebetsabend schon mal erklärt, das würde ich ganz gerne nochmal sagen. Wir versuchen ja auch bei uns in der Missionsgesellschaft oder in der Szene so mit anderen Missionsgesellschaften zusammen uns Gedanken darüber zu machen und auch in der Weise auch Statistiken auch ernsthaft aufzustellen und zu überlegen, worauf sollen wir uns in der Arbeit konzentrieren. Und zum Beispiel ein Thema, jetzt erzähle ich so ein bisschen Insider-Sachen, aber also wie soll man sagen, so vielleicht auch mit einer Terminologie oder mit Worten, die vielleicht nicht so normal üblich sind, aber trotzdem, ich versuche es einfach mal. Wir versuchen zu definieren, wer auf der Welt oder was für Gegenden oder Volksgruppen oder Völker wir als unerreicht bezeichnen. Und unerreicht heißt, dass es dort keine Gemeinden gibt und es auch niemanden gibt, der dort das Evangelium verkündigt. Die Leute, die nennen wir unerreicht. Und da gibt es, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, mehrere Milliarden. Die Gelehrten streiten sich. Manche sagen, nennen die Zahl ein bisschen höher, andere ein bisschen niedriger. Wenn man es einfach mal konservativ sagt, sind es auf jeden Fall mehr als 2 Milliarden. Andere setzen die Zahl viel höher. Weltweit. Das sind Leute, die weder eine Gemeinde in der Nähe irgendwo haben, noch Leute, die das Evangelium verkündigen, irgendwo in der Nähe haben. Die also eigentlich keine Chance haben zu verstehen, wer Jesus ist. So. Und jetzt kommt eine Statistik, die ich erschütternd finde. Ihr wisst ja, dass die Weltbevölkerung wächst. Die wächst in bestimmten Gegenden mehr als in anderen. Und jetzt sagen die Statistiken, dass die Zahl derer, die wir als unerreicht bezeichnen, pro Tag 55.000 zunimmt. Pro Tag. Also pro Jahr 80 Millionen oder sowas, glaube ich, ist die Zahl. Das ist jetzt eine Zahl, ehrlich gesagt, darüber müsste es eine heilige Unzufriedenheit geben, oder? Es kann nicht sein, dass wir das irgendwie sagen, ja, okay, und dann weitermachen wie gehabt. Das geht irgendwie nicht. Weder das, was ich versuche zu sagen über Bonn und Deutschland, noch das, was ich versuche zu sagen über die Situation weltweit. In diese Situation hinein sagt Gott, dass er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da können wir nicht zufrieden sein, wenn das so läuft. Und ich würde einfach gerne über 2 Sachen einfach nur reden, die, wie soll man sagen, die wir als Konsequenz für uns selber, jeder Einzelne von uns sehen könnten oder sollten. Einmal, Was ist der Zusammenhang von dem, was ich gerade vorgelesen habe, aus 1. Timotheus 2? Worum geht es da vom Thema her? Wie bitte? Hat es einer gesagt? Nee, Entschuldigung, ich dachte, ich hätte schon gehört, aber was ist der Zusammenhang? Worum geht es da eigentlich? Deswegen habe ich ganz bewusst auch die Verse vorher und hinterher mitgelesen. Was ist die. Ich versuche euch nur aufzuwecken, sorry. Es ist Gebet, richtig, Gebet. Das geht um Gebet. Erster Satz vom zweiten Kapitel, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und dann geht es darum, um die Regierenden, und dann geht es darum, dass unter bestimmten Bedingungen, wenn Frieden da ist, dass dann Menschen die Wahrheit hören können und solche Sachen. Das heißt, also von denen, die hier sitzen, 40 an der Zahl oder sowas, ich glaube, es kann keiner jetzt strecken und sagen, das kann ich nicht. Also das ist die erste Ansage, klare Ansage. Jeder von uns kann und soll beten. Darum finde ich auch den anderen Vers, den ich jetzt vorher, habe ich ihn schon erwähnt? Moment, nee, habe ich noch nicht, möchte ich trotzdem jetzt nochmal vorlesen. Das ist von Jesus, also als er große Massen gesehen hat von Menschen, die wie verirrte Schafe waren, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Das ist ein grundlegendes Gebet. Da würde ich euch in aller Zuversicht dazu auffordern. Ich glaube, da bin ich, wie soll man sagen, im besten, da habe ich einen ganzen Rückhalt von der Bibel dahinter. Ich würde euch gerne auffordern, dass ihr das tut. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Konkret zum Beispiel die Geschichte, die ich euch von Irak erzählt habe, sowas finde ich unfassbar, dass wir, wie soll man sagen, 11 Millionen Leute oder sowas dort haben, von denen viele offen sind und ganz viele sich auch melden über zum Beispiel das Internet und gerne mehr hören wollen von Jesus. Und wir können, und ich weiß nicht, was wir machen können. Unsere Leute vor Ort sagen, wir sind von morgens bis abends dabei, aber wir können nicht mehr. Ein zweites Beispiel, Saudi-Arabien. Gilt wahrscheinlich als das radikalste islamistische Land, was man sich vorstellen kann. So, die sind wirklich übel in vieler Hinsicht von der Regierung her. Von unserer Seite her ist es, wie soll man sagen, wir haben dort, könnt ihr gerne wissen, weit über 30 Mitarbeiter, aber keiner von denen kann natürlich irgendwie als Missionar offiziell dort sein. Das sind alles Leute, die irgendwie auf eine andere Art und Weise arbeiten. Es gibt kaum ein Land in der arabischen Welt, aus dem so viele Rückmeldungen kommen übers Internet an so evangelistische Dienste, die so Medienarbeit machen, als Saudi-Arabien. Es gibt ganz, ganz, ganz viele in Saudi-Arabien, die hochinteressiert sind am Glauben. Es gibt viele Mitarbeiter, auch wir haben da ein großes Team, über 30. Das Problem ist, dass die dadurch, dass sie oft sehr, wie soll man sagen, sehr anstrengende Jobs auch arbeiten müssen, dass sie oft überhaupt keine Zeit haben zum Sprache lernen. Das heißt, von den vielen, die wir dort haben, sind die wenigsten, eine Handvoll gerade mal, fähig, überhaupt fließend Arabisch zu sprechen und auf eine gute Art und Weise den offenen Leuten nachzugehen. Das ist zum Verzweifeln, oder? Da sind ganz viele offene Leute und nur eine Handvoll Leute, die wirklich ernsthaft auf eine verständliche, gute Art und Weise das Evangelium weitergeben können. Natürlich sind wir nicht die Einzigen im Land, das ist völliger Quatsch, es gibt ja viele andere auch. Trotzdem ist die Offenheit, die Ernte sozusagen, so wie Jesus das sagt, viel, viel größer als die Zahl derer, die eigentlich sozusagen die Ernte einfahren können. Viel größer. Ich war vor einigen Wochen, diesen Sommer war ich einfach nur für 2 Tage in Riyadh, in der Hauptstadt von Saudi-Arabien, um Mitarbeiter zu besuchen. Hatte vorher von einem Bekannten hier in Deutschland eine Adresse bekommen oder eine Telefonnummer von einem Saudi, der einfach sehr offen schien. Dann habe ich mich irgendwann mal in einen Café, also habe mich mit ihm verabredet. Wir haben im Café zusammen gesessen. Ich wusste, dass er eigentlich zumindest säkular ist, dass er mit dem Islam nichts mehr zu tun haben will, aber Glauben halt auch noch nichts. Auf jeden Fall, er fragt mich, was arbeitest du denn so? Gut, also das kann ich ihm jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich leite Gemeindegründungsarbeit in der arabischen Welt, das haut nicht hin, das kann man nicht machen. Dann habe ich, was ich dann immer sage, ist, ich arbeite in der, also in der, wie sagt man, einer christlichen Hilfsorganisation. Das ist auch absolut richtig und wahr. Wir machen viele Hilfsprojekte, von daher, ich habe komplett, also ich habe die Wahrheit gesagt, aber halt nicht alles. So, da habe ich mein Sprüchlein gesagt, da guckt er mich nur an und sagt, okay, und wenn ihr so in den arabischen Ländern das Evangelium erklärt, was für Reaktionen bekommt ihr so? So direkt in mein Auge. Wie soll man sagen, da braucht man noch nicht mal sich groß zu verstecken. Ich habe nur alle Offenheit mit ihm geredet, das geht. Gut, das geht vielleicht nicht immer so, das kann man normalerweise nicht machen. Ich will nur mit sagen, die Offenheit und die Ernte ist viel, viel größer als das, was wir ahnen manchmal. Und in unserer Zeit, in unseren Tagen noch viel mehr als noch vor 5 oder 10 Jahren. Was sehr viel auch daran liegt, an der ganz tief liegenden, tief sitzenden Desillusionierung und Enttäuschung von vielen Muslimen mit ihren eigenen religiösen Führern. Weil sie einfach sehen, dass die Gewalt, unter der sie leiden, und unter der sie ja viel, viel mehr leiden als unser eins, eben hauptsächlich von ihren eigenen religiösen Führern kommt. Und die Zahl derer, die offen sind, ist riesig groß. Das heißt, die erste Sache, die ich auch klar sagen will, ist, bitte, bitte betet, betet intensiv und konkret um Arbeit in der Ernte. Da haben viel zu wenige. Die zweite Sache ist mehr auf Deutschland bezogen, auf euch hier in Bonn. Also ich weiß, dass diese Räume hier natürlich auch ihre Begrenzung haben und so. Man kann auch dann zufrieden damit sein, wenn hier alles voll ist bis auf den letzten Platz. Das ist ja auch dann okay. Vielleicht gibt es noch kreative andere Möglichkeiten, dass noch viel, viel mehr irgendwie, keine Ahnung, dazukommen können. Das wäre dann euer Problem. Aber ich wollte einfach mal Folgendes sagen. Ihr habt als Gemeinde einen großen Vorteil, einen richtig großen Vorteil. Nämlich ihr habt keinen hauptamtlichen Pastor hier. Warum sage ich das? Also ich mache mir oft Gedanken über Gemeindestrukturen auch und so. Es gibt ja verschiedene Diskussionen, was ist besser, eine große, riesen, mega Gemeinde oder eine mittelgroße Gemeinde oder Hausgemeinden, was ist biblischer, was nicht. Können wir uns lange darüber streiten. Ich glaube, alles, das ist okay vor dem Herrn, ist alles okay. Aber eine Sache finde ich ganz, ganz wichtig. Es ist nicht grundsätzlich falsch, überhaupt nicht, ein oder zwei hauptamtliche Prediger oder Pastoren zu haben. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es gibt eine ganz klare Botschaft an der Gemeinde, die einen hauptamtlichen Pastor hat. Die Botschaft ist ganz klar, der Mann ist dafür bezahlt, der macht das und wir bezahlen ihn dafür und können uns in der Weise zurücklehnen. Das ist die ganz klare Botschaft, die ankommt. Und das nimmt sehr viel, gedanklich sehr viel Verantwortung von jedem einzelnen normalen Gemeindemitglied weg. Ich sehe das in der Bibel radikal anders. Jeder einzelne Nachfolger Jesu Christi hat von Gott geistliche Gaben gegeben, bekommen. Und ich meine geistliche Gaben, die jetzt über das normale, jeder von uns hat Gaben, natürliche Gaben, das ist eine Sache, aber auch darüber hinaus geistliche Gaben, die hat jeder von uns bekommen. Und da kann man lange drüber reden, aber es geht nicht an, dass wir so tun, als wenn ein hauptamtlich Frommer sozusagen für uns alles macht. Und ihr habt da in der Weise wirklich einen Vorteil. Und wenn es darum geht, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen und sie einzuladen in die Familie Jesu Christi und in das Königreich Jesu Christi, da gibt es niemanden, der Nachfolger Jesu Christi ist, der jetzt sagen kann, nö, da habe ich jetzt nichts mit zu tun, das machen jetzt nur die Experten, die Evangelisten und die Missionare und sowas. Das haut nicht hin. Das sehe ich nirgendwo in der Bibel. Wenn es darum geht, Leute nach Irak zu schicken, okay, da will ich nicht jeden haben, ehrlich gesagt, als Leiter. Das ist, da muss man schon in der Weise ein Experte sein. Okay, aber hier in Deutschland, in Bad Godesberg sehe ich nirgendwo einen Grund dafür, dass man nur Experten braucht. Jeder von uns kann reden. Jeder von uns hat Beziehungen. Ich möchte euch einfach mal eine total simple, vielleicht fehlerbehaftete Rechnung vormachen. Stellt euch vor, ihr hättet zum Beispiel einen richtig begabten Prediger hier, der jedes Jahr, sagen wir mal so, 20 Leute zum Glauben führt, weil er einfach so gut ist. Und ich meine das wirklich im echten Sinne, nicht ironisch, sondern sarkastisch, sondern richtig, weil er so richtig gut ist, dass er 20 Leute jedes Jahr einfach durch seine Art zu predigen und zu reden zum Glauben führt. Ihr seid jetzt 40, in 5 Jahren werdet ihr dann nach Adam Riese, Mathe-Leistungskurs 140, ne? 140, super. So, das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn man einfach sagt, jeder, der hier sitzt, ist verantwortlich dafür, einfach, sag mal so, einmal pro Jahr jemanden zum Herrn zu führen. Ist das irgendwie unmöglich? Ist das ein Unding in der Welt oder sowas? Sagen wir mal so, lass uns realistisch sein, das ist nicht bei jedem so. In Wirklichkeit ist es bei jedem Zweiten nur so. Jeder Zweite, einmal pro Jahr. Rede ich jetzt irgendwie etwas, was vollkommen aus der Welt ist? Oder man kann auch mit ganz normalen Leuten über den Herrn reden und sie einladen. Wenn man das konsequent durchziehen würde, jedes Jahr um 50% wachsen, dann wären wir hier in der Gemeinde nach Adam Riese nach 5 Jahren 200, nach 10 Jahren 2300. Das ist der Unterschied zwischen einer Gemeinde, wo jeder Einzelne weiß, egal wie begabt oder nicht begabt er oder sie ist, dass er Anteil hat an der Ernte, und eine Gemeinde, die sich ganz auf Experten verlässt. Ich würde euch gerne diese heilige Unzufriedenheit so ein bisschen vermitteln, dass ihr sagt, das kann nicht angehen, dass wir hier mit 40 zufrieden mit uns selber sind. Jeder Einzelne. Ich hoffe, dass ich jetzt den Ältesten nicht irgendwie ein Eis in das Nest lege, was euch nicht gefällt. Aber eigentlich weiß ich im Herzen, das ist euer...
Alles wunderbar.
Super, genau. Ich war vor 2 Wochen hatte ich Meetings in Istanbul zum Beispiel. Und da waren, ja, wir müssen. Ich kenne ein paar Syrer, die sind Flüchtlinge, also syrische, arabische Muslime, die zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Die sind Flüchtlinge und leben in Istanbul. Der eine, mit dem ich mich ganz gut befreundet, Shero, hat mich im Februar diesen Jahres mal angesprochen und sagt, komm, ich möchte gerne eine Gemeinde gründen. Ich habe mir eine Nachbarschaft ausgesucht, wo ich weiß, dass da Tausende von anderen syrischen Flüchtlingen sind. Also die haben, ich glaube, fast 1 Million allein in Istanbul allein syrische Flüchtlinge. Das sind vielleicht 10.000 andere Syrer. Ich weiß, dass da keiner von denen gläubig ist. Da möchte ich hinziehen, ganz bewusst mit dem Ziel, dort eine Gemeinde zu gründen. Kannst du kommen, mich ein bisschen beraten, die erst mal angucken, mir ein bisschen helfen. Ja, das ist zwar nicht mein Verantwortungsbereich, aber ich bin trotzdem hin. Das war Anfang März. Dann sind wir zusammen durch die Straßen gezogen. Ich habe ihm ein bisschen Sachen, ein paar Ideen gegeben. Und er ist mit seiner Familie dahin gezogen. Er ist ein junger Mann, seine Frau ist 25, er ist 27, 28 oder sowas. 2 kleine Jungs, ganz frisch angefangen. Ehemaliger Moslem, wie gesagt. So, jetzt bin ich vor 2, 3 Wochen wieder hin. Sagt er, wir hatten gerade vor 2 Wochen Taufe. Also wir sind jetzt etwa 30 Leute, die zum Glauben gekommen sind, und 20 Kinder noch obendrein, die zählen wir nicht mit. Das ist also innerhalb von 6 Monaten. Das sind so von 0 auf 30 plus Kinder. Und ich habe einen von den jungen, neuen Gläubigen kennengelernt. Dieser Schero ist eigentlich kein klassisch begabter Evangelist. Aber die zum Glauben gekommen sind, das ist das Interessante, die macht sofort weiter. Der eine, Joan, hat noch gerade die Tage von ihm nochmal eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ganz junger Kerl, Mitte 20, ganz nagelfrisch im Glauben, hat innerhalb von den ersten 2, 3 Monaten 5 andere mitgenommen. Und so wächst das. Das machen uns manchmal Leute vor, die weder die Bildung noch die christliche Erziehung noch die Lehre noch irgendwas haben. Und gerade wenn sie frisch im Glauben sind, das ist ganz total schön zu sehen. Von daher, diese Art von Unzufriedenheit würde ich euch gerne einfach vermitteln. genau. Untereinander. Und ich finde es schön, wenn man sich da auch gegenseitig ermutigt in der Gemeinde. Wenn das einfach absolut ab und zu ein Thema ist. Wir können es lernen, auf eine normale Art und Weise mit Leuten über Jesus zu reden. Das kann man lernen, auch im hohen Alter noch. Das habe ich jetzt so ein bisschen ironisch. Also ich zähle mich als im hohen Alter. Genau. Da kann man noch neue Sachen lernen. Auf eine ganz, ich glaube zum Beispiel, es gibt einen ganz, ganz hohen Anteil von Menschen in Deutschland, die sehr, sehr einsam sind. Zum Beispiel, die niemanden haben, denen sie ihre Geschichte erzählen können, ihre Lebensgeschichte zum Beispiel. Wenn man, selbst im Zug erlebe ich das manchmal, wenn man einfach nur, keine Ahnung, willens ist, mal zuzuhören oder mal eine Frage zu stellen, hört man plötzlich manchmal von wildfremden Leuten ganze Lebensgeschichten mit allen Dramen, die damit zusammengehören. Und die, es macht, wenn man, wie soll man sagen, es macht ja nichts aus, wenn wir 80% der Zeit zuhören und 20% der Zeit reden. Überhaupt nicht, ist es sogar gut. Aber zuhören, vielleicht als ersten Schritt einfach Leuten zuhören, was ihre Lebensgeschichte ist. Ihr werdet garantiert 2, 3, 4, 5 Anknüpfungspunkte finden, wo man auf eine wunderbare Art und Weise erklären kann, was Jesus wirklich in ihre Situation hineingeben kann. So als ein kleiner Tipp. Oder für Menschen beten. Warum nicht? Wenn sie einem erzählen, was... Genau. Das sind so ein paar Sachen. Ich muss zum Ende kommen. Es gibt, wie gesagt, es gibt eine heilige Unzufriedenheit. Heilig ist sie, weil sie angetrieben wird von dem, was Gott wichtig ist und was er will. Und das ist eine Unzufriedenheit, die sich nicht damit abfinden kann, einfach, dass so viel tiefe menschliche Not um uns herum gibt und die sich in Bewegung setzen lässt. Das ist eine Unzufriedenheit, die sich nicht daran gewöhnen kann, dass nur ein winzig kleiner Teil der Menschen um uns herum die Chance gehabt haben, zu verstehen, wer Jesus Christus ist. Das ist eine Unzufriedenheit, die Energie in uns gibt und die uns antreibt, unsere Energie, unsere Zeit, auch unsere Finanzen einzusetzen, dafür, dass alle Menschen die Chance haben, zu hören, wer Jesus Christus ist. Und diese Art von heiliger Unzufriedenheit, die möchte ich nie verlieren. Amen.